lade, ich lese uns jetzt den Predigtext aus Exodus 12, die Verse 1 bis 7 und 11 bis 13 und lade euch herzlich dazu ein, mitzulesen, entweder hier hinter mir oder in euren Bibeln. Und der Herr sprach zu Mose und Aaron im Land Ägypten: Dieser Monat soll für euch der Anfangsmonat sein. Er sei für euch der erste von den Monaten des Jahres. Redet zur ganzen Gemeinde Israel und sagt: Am 10. dieses Monats, da nehmt euch ein jeder ein Lamm für ein Vaterhaus. Je ein Lamm für das Haus. Wenn aber das Haus für ein Lamm nicht zahlreich genug ist, dann nehme er es mit seinem Nachbarn, der seinem Haus am nächsten wohnt, nach der Zahl der Seelen. Nach dem Maß dessen, was jeder isst, sollt ihr ihn auf das Lamm anrechnen. Ein Lamm ohne Fehler. Ein männliches, einjähriges soll es für euch sein. Von den Schafen oder von den Ziegen sollt ihr es nehmen. Und ihr sollt es bis zum 14. Tag dieses Monats aufbewahren. Dann soll es die ganze Versammlung der Gemeinde Israel zwischen den zwei Abenden schlachten. Und sie sollen von dem Blut nehmen und es an die beiden Türpfosten und die Oberschwelle streichen, an den Häusern, in denen sie essen. So aber sollt ihr essen: eure Lenden gegürtet, eure Schuhe an den Füßen und euren Stab in eurer Hand. Und ihr sollt es essen in Hast. Ein Passa für den Herrn ist es. Und ich werde in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Land Ägypten erschlagen. Vom Menschen bis zum Vieh. Auch an allen Göttern Ägyptens werde ich ein Strafgericht vollstrecken. Ich, der Herr. Aber das Blut soll für euch zum Zeichen an den Häusern werden, in denen ihr seid. Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich an euch vorübergehen. So wird keine Plage, die Verderben bringt, unter euch sein, wenn ich das Land Ägypten schlage.
Die Nacht ist gekommen. Das Blut ist an den Türpfosten angebracht. Wir haben alles getan, was uns aufgetragen wurde. Gott ist mit uns.
Oh ja, und mein Herz, es ist voller Zuversicht. Ich fühle es, Gott behütet uns. Heute Nacht wird der Anfang unserer Freiheit sein.
Und das Blut wird uns wirklich beschützen. Papa, hast du auch alles verstanden, was Mose und Aaron dir aufgetragen haben?
Ja, das haben sie gesagt. Die Häuser, wo ein Lamm geschlachtet wird und das Blut an die Türpfosten gestrichen wird, die Häuser, die werden von der Strafe übersprungen.
Aber was ist mit unseren Nachbarn, Sarah und Nathan? Die sind viel ärmer als wir. Die haben nicht mal ein Schaf zum Schlachten. Muss der Älteste, mein Freund Ruben, jetzt sterben?
Nein, mein Junge, Unser Gott hat auch daran gedacht. Mose sagte, wir sollen die Schlachttiere teilen. Deine Mutter hat vorhin etwas von dem Fleisch und dem Blut vorbeigebracht.
Und ich war auch mit dabei. Und sie haben sofort das Blut genommen und an die Tür gestrichen. Und Ruben sah so erleichtert aus.
Ja, und die Eltern auch. Sie haben auch schon alles gepackt und sind jederzeit zum Aufbruch bereit.
Gott führt uns endlich heraus aus dieser Sklaverei. Der Herr zeigt allen, dass er mächtiger ist als der Pharao.
Ja, und wegen dem Blut an der Tür müssen wir keine Angst haben. Gott macht seine Versprechen wahr, die er unseren Urvätern gegeben hat.
Jetzt halte ich es nicht mehr aus. Ich will jetzt endlich das Land sehen, von dem ihr immer erzählt.
Die Nacht ist gekommen. Das Blut ist an den Türpfosten angebracht. Wir haben alles getan, was uns aufgetragen wurde. Gott sei uns gnädig.
Ja. Ja, aber die Furcht, sie sitzt tief. Ich höre den Wind da draußen und jeder Laut lässt mich erschaudern. Wird der Engel wirklich vorübergehen? Wird er uns verschonen?
Was, wenn er das Blut im Dunkeln gar nicht sieht oder wenn es nicht genug Blut ist?
Papa, bitte streich lieber nochmal drüber. Wir müssen einfach sicher sein.
Jetzt haben wir wirklich alles getan. Lasst uns zum Mahl niedersetzen. Wir müssen rasch essen, bereit zur Flucht. Wir müssen auf unseren Herrn vertrauen.
Und dennoch, mein Herz pocht wie wild. Was ist, wenn es unser Erstgeborener wäre?
Papa, ich habe Angst.
Ich auch, mein Sohn. Ich auch. Wir hoffen, doch die Nacht ist dunkel.
Was ist, wenn wir morgen aufbrechen? Wohin werden wir gehen? Wird es besser sein als hier?
Kind, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es nirgendwo besser.
Nichts erscheint dieser Nacht sicher. Wir müssen hoffen, dass Gott sein Versprechen hält. Möge er uns gnädig sein.
So, danke euch. Starke Botschaft. Wir befinden uns im 12. Kapitel des 2. Buches Mose. Die 5 Bücher Mose haben alle einen griechischen Namen noch zusätzlich. Und dieser Name bringt den Inhalt des Buches richtig gut rüber. Erstes Buch Mose, Genesis, das hatten wir 2024. Und jetzt Exodus, bedeutet Auszug. Das ist das Thema. Bereit zur Anbetung, aber erst der Auszug. Lass mein Volk ziehen, das war Gottes Wort durch Mose und Aaron an Pharao. Und der Pharao stemmt sich mit aller Gewalt dagegen. Wer ist dieser Gott? Ich soll auf seine Stimme hören. Sollte ich Israel ziehen lassen? Ich kenne den Herrn nicht. Ich werde Israel auch nicht ziehen lassen. Wer ist dieser Gott? Ab Kapitel 5, Exodus Kapitel 5, beginnt dann ein Machtkampf. Der Pharao ist überzeugt, er hat die stärkeren Götter. Aber der ewige Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, er ist der einzig wahre Gott. Die ganze Natur steht ihm zu Diensten. Wer hat den stärkeren Gott? Das ist ein wohlbekanntes Motiv aus dem alten Vorderen Orient. 1000 bis 3000, 4000 vor Christus, immer die Frage, wer hat den stärkeren Gott? Und es findet ein Messen der Kräfte zwischen den Göttern Ägyptens und Jahwe, dem ewigen Gott, statt. Gott erweist seine Macht. Das haben wir letzten Sonntag gehört in diesen zeitlich sehr begrenzten Gerichten über Pharao und sein Volk. Leider werden die ägyptischen Plagen oft herangezogen, um die Bibel negativ darzustellen, um zu sagen, Gott ist ein willkürlicher Gott, um diese Bibel, dieses Buch zu kritisieren. Gott ist ein gefährlicher Gott und darum ist er abzulehnen. Aber Folgendes sollte jeder von uns, wenn es um diesen Kontext geht, berücksichtigen. Mose hatte den Auftrag, das Volk in die Freiheit zu führen. Gott ist ein Gott der Freiheit, der Gnade, der Liebe. Aber der Pharao versklavt die Israeliten. Mit Worten des 21. Jahrhunderts, der Pharao bleibt weiter diskriminierend, ausbeuterisch, rassistisch. Und er unterdrückt das Volk Israel grausam. Der Pharao ist das Zentrum seines Lebens, seines Denkens und er lässt sich auf diesen kosmischen Kampf mit Gott ein. Und dann zeigt Gott seine Macht. Das ist der Kontext. Und dann wird deutlich, die Götter Ägyptens sind ohnmächtig. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs ist der wahre Gott. Und hier ein praktischer Einschub für uns. Genau wie der Pharao haben auch wir alle unsere Lebensausrichtung, unser Lebensfundament und manchmal auch unsere Machtkämpfe, wenn es um Gott geht. Wer ist der Herr unseres Lebens? Am nächsten Sonntag und auch am 23. März, darauffolgenden Sonntag, haben wir Taufen. Taufe auf den Namen des Herrn Jesus bedeutet unter anderem, und jetzt besonders für euch, die ihr euch taufen lasst, am kommenden Sonntag und in zwei Wochen, er ist der Herr, er ist der Chef meines Lebens, er hat das Sagen. Und für uns, die wir uns schon auf diesen Namen haben taufen lassen, ist es ein geistlicher Gesundheitscheck, ein Reality-Check. Ist er der Herr unseres Lebens? Gehören wir wirklich ihm? Trachten wir zuerst nach seinem Reich? Achten wir die anderen höher als uns selbst? Lieben wir Gott und Menschen von ganzem Herzen? Das ist, was uns zutiefst glücklich macht. Der Pharao fragt, wer ist dieser Gott? Und Dennis hat seine Predigt letzten Sonntag mit diesem mutmachenden Wort und dieser Aussage beendet. Er ist ein mächtiger Gott. Er ist so mächtig, dass wir seinen Anweisungen folgen sollten. Und er ist so gut, dass wir ihm vertrauen sollen. Der Pharao stellt die Frage, wer ist dieser Gott? Und in unserem Text, das ganze 12. Kapitel, Exodus 12 beantwortet die Frage, wer ist dieser Gott? Er stellt sich als der Gott vor, der sein Volk in die Freiheit führt. Dieses Kapitel ist eigentlich das Zentrum von Exodus. Und im Zentrum von 2. Mose 12 ist ein geopfertes Lamm. Wir wollen diese drei Aspekte kurz beleuchten. Das Blut an den Türen, ihr seht es die ganze Predigt über. Dann das Narrativ dieses Opferlamms, diesen Erzählstrang von der Schöpfung bis zu 2. Mose 12. Und drittens, wie sicher ist deine und meine Rettung? Zunächst das Blut an den Türpfosten. Wir sehen genau hin, worin bestand die Anweisung Gottes zur Rettung. Der todbringende Engel geht durch ganz Ägypten. Er geht durch die mächtigste Armee der Ägypter, der damaligen Welt. Der erstgeborene Sohn aller Ägypter soll getötet werden. Das ist eine harte Aussage. Aber es ist eine Folge. Gott hatte dem Pharao gleich am Anfang, man kann sagen sozusagen im Anfangsstadium dieses Kampfes, sagen lassen, wenn du mir nicht gehorchst, wenn du dich widersetzt, wird dein erstgeborener Sohn sterben. So spricht der Herr, Israel ist mein erstgeborener Sohn und ich befehle dir, ihn ziehen zu lassen. Das ist noch 2. Mose 4. Damit er mir dienen kann. Wenn du dich weigerst, werde ich deinen erstgeborenen Sohn töten. Gottes Wort nicht zu beachten hat Folgen. Das ist wirklich so. Ein Beispiel, das wir vielleicht verstehen können. Bei einer Leberzirrhose im Anfangsstadium ist es sehr wahrscheinlich, wenn ein Stopp für den Alkohol kommt und wenn die Lebensführung sich ändert, dass dieser Mensch wieder heilt. Denn die Leber hat eine ganz, ganz starke Heilungsmöglichkeit in sich selbst. Wenn aber dieser Lebensstil weiter durchgezogen wird, ist es wahrscheinlich, dass der Tod eintritt. Gott will sein Volk befreien und sagt zu Pharao, lass mein Volk ziehen. Und der Pharao weigert sich. Und Gottes Gericht kommt, aber er möchte sein Volk Israel durch das Gericht hindurch in die Freiheit führen. Und er sagt, Kapitel 12, Vers 12, ich werde in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Land Ägypten erschlagen, vom Menschen bis zum Vieh. Auch an allen Ägyptern werde ich ein Strafgericht vollstrecken, ich, der Herr. Wahrscheinlich ist eine bessere Übersetzung als Strafgericht das Wort Gerichtsprozess. Es ging um die Frage, wer hat den stärkeren Gott? Das war tatsächlich ein Schauprozess. Gott macht deutlich, wer der stärkere Gott ist. Und dann gibt Gott seinem Volk Anweisungen zur Rettung. Wir lesen sie. Am 10. dieses Monats, da nehme ein jeder von euch ein Lamm für ein Vaterhaus. Je ein Lamm für jedes Haus. Und ihr sollt es bis zum 14. Tag dieses Monats aufbewahren. Dann soll es die ganze Versammlung der Gemeinde Israel zwischen den zwei Abenden schlachten. Eine kurze Erklärung. In der damaligen Kultur war es üblich, wertvolle Tiere aus der Herde rauszunehmen. Und man hatte ja nichts anderes als das Haus, vielleicht noch einen Vorgarten. Dieses Tier lebte diese 4-5 Tage im Haus. Was? Direkt ins Haus. Wofür? Es sollte Teil der Familie werden. Und das Jammern und Weinen der Kinder kann man sich vorstellen, als der Vater das Lamm nahm, um es zu schlachten. Ein Tier wächst einem Kind schnell ans Herz, oder? Warum wählt Gott diesen Weg, der solche Emotionen freisetzt? Ich weiß, diese Emotionen können bei uns heute Morgen da sein, bis zur Entrüstung. Und das darf sein. Aber halten wir das aus? Es geht schließlich um die Rettung dieser Welt. Gott möchte, dass sich so ein Ereignis tief in die Herzen, in die Gefühle seines Volkes einprägt. Gott arbeitet weiter mit diesem Motiv der Erlösung. Ich habe ein Bild aus der Chronik meiner Großeltern. Es ist ein Bild aus dem Jahr 1937 in Hermannstadt, meiner Heimatstadt. Damals haben so gut wie alle Deutschen und Rumänen Orthodoxe, ein orthodoxes gläubiges Volk, wenn das Geld reichte, zu Ostern sich ein Lamm geleistet. Und in der Familienchronik meiner Wiener Großmutter steht neben diesem Bild Folgendes. Das ist eine Großfamilie, ist auch eine Nichte mit dabei. Unser Familienlamm, um die Bedeutung des Opfers Jesu verstehen zu lernen, kauft der Vater von den durchziehenden Schafherden ein junges Lämmchen. Wir zogen es auf, fütterten es mit der Flasche, spielten mit ihm. Es war Glied der Familie. Dann aber wurde es geschlachtet, auch wenn es uns Tränen kostete. So wichtig war meinem Großvater, dass ich Wahrheiten tief in das Gedächtnis der Kinder einprägten.
Wow.
Zweimal, sagt die Chronik, hat mein Großvater das in zwei darauffolgenden Jahren gemacht. Auch Gott wollte, dass das keine pur sachliche Angelegenheit bleibt. Das war emotional, was wir hier erlebt haben vorhin. Es sollte Thema in der Familie sein. Sie sollten es gemeinsam essen. Warum das? Warum nicht jeder in seinem Zimmer, in seiner Ecke? Gemeinschaft war wichtig. Der Austausch über das, was Gott gerade tat, war notwendig. Darf ich hier als Vater von vier inzwischen erwachsenen Kindern, die ihre Familien und ihre Kinder haben, einfach den Hinweis oder die Bitte aussprechen, wenn es nur möglich ist, für Eltern mit Kindern, habt mit euren Kindern gemeinsame Mahlzeiten. Statistiken sagen, Gesundheit, emotionale Gesundheit hängt auch von dem Reden miteinander, von der Gemeinschaft, von gemeinsamen Essen statt. Viele Studien belegen das, sagen gesündere Ernährung, stärkere emotionale Bindung innerhalb der Familie, weniger Risiko für problematisches Verhalten, bessere schulische Leistungen. Ich habe das hier als vierten, als letzten Punkt aufgelistet. Studien mögen Studien, seine Lieben. Aber wenn viele in unserer Zeit, wo Familie nicht sehr wertgeschätzt ist, wenn Studien das belegen, ist es bedeutsam. Gott hatte das Essen als Gemeinschaftsmahl gedacht. Passa, hebräisch, Passa, das bedeutet vorübergehen, weil der Todesengel an dem Haus vorüberging, wo das Blut an den Türpfosten gestrichen war. So lautete ja die Anweisung. Und sie sollen von dem Blut nehmen und es an die beiden Türpfosten und die Oberschwelle streichen an den Häusern, in denen sie es essen. Es war klar, dass das nicht jedem einleuchtete. Dieser Familie schon gar nicht hier. Schon gar nicht den Kindern. Aber seht, Gott liegt die Next Generation wirklich am Herzen. 2. Mose 13, Vers 14, wir sind immer noch im Kontext des Passa. Wenn dich künftig dein Sohn fragen wird, was bedeutet das? So sollst du ihm sagen, der Herr hat uns mit mächtiger Hand aus Ägypten herausgeführt, aus dem Haus der Knechtschaft. Was bedeutet das? Damit war das Passa gemeint. Warum feiern wir das Passa Jahre später? Erinnerung an den Auszug, an die Rettung aus Ägypten. Aber eins wird deutlich. Die nächste Generation hat nicht ohne weiteres Zugang zu Gottes Wahrheiten. Wir als Gemeinde müssen Wege finden, manchmal mühsame Wege gehen, dass die nächste Generation, Kinder, Jugendliche, Zugang zu diesen Wahrheiten finden. Und ich sage, jedes Kind, jeder Jugendliche braucht eigentlich zwei zu Hause. Eine intakte Familie, wo gesprochen wird, wo ausgetauscht wird, wo Wahrheiten aufgenommen werden und die Gemeinde. Und ja, nicht jeder hat eine intakte Familie. Deshalb ist es so wichtig, dass Gemeinde wirklich ein Zuhause ist für unsere Kids. Wir haben über 80 bis 90 Kinder heute. Und wir investieren viel. Und seit Gründung dieser Gemeinde war die junge Generation immer wirklich ein Thema. Und das sollte wirklich so bleiben. Warum? Seht, die meisten Menschen, die Jesus finden, finden es bis zum 24. Lebensjahr. 75% der Christen, der lebendigen Christen, finden Jesus bis zum 24. Lebensjahr. Und 90%, bevor sie 30 Jahre alt werden. Wenn du dich im Alter von 40, 50, 60 zu Jesus gewandt hast, siehe es als ein wirkliches Wunder an. Und wir sollen weiter in die junge Generation investieren. Auch die Älteren haben nicht ohne weiteres Zugang zu diesen Wahrheiten, wie wir sie heute hören. Es ist verständlich, wenn Menschen sagen, was soll das Blut eines einzigen Menschen, das Blut von Jesus? Warum hat Gott nicht einen anderen Weg gewählt? Vor 2 Wochen hatte Dennis in seiner Predigt oder vor 3 dieses Thema, Gott offenbart sich Mose. Mose hat Gott noch nicht gekannt. Und dann hat er gesagt, Mose hätte bei seiner Sicht, bei seinem Konzept über Gott bleiben können oder er lässt jetzt mal Gott reden, wie er ist. Ich bin der ewige Gott. Und das gilt für uns, das gilt für unsere Zeit genauso. Entweder wir lassen uns von Gott sagen, wie er wirklich ist, wenn er sich uns zeigt, oder wir gehen mit unseren Konzepten weiter und dann sind wir aber haarscharf vorbei an rettenden Wahrheiten. Streich das Blut an den Türpfosten, in dem Haus ist die Rettung, nicht außerhalb des Hauses. Vers 22, aber gebt Acht, danach darf bis zum nächsten Morgen niemand mehr das Haus verlassen. Warum? Bleibt im Haus. Weil nicht die Zugehörigkeit zu Israel den Juden rettete. Der Jude war nicht besser als der Ägypter, wenn der Jude rausgeht in der Nacht und nicht mehr unter der Deckung des Blutes steht, dann ist das sein großes Problem. Nochmal, nicht die Zugehörigkeit zu irgendeinem Volk rettet uns. Die Israelis waren nicht besser als die Ägypter. Die Häuser der Israelis waren auch nicht besser als die Ägypter. Nicht die Religion rettet uns. Ist für uns wichtig, das Blut. Ist verwirrend, auch anstößig. Es ist das große Thema Stellvertretung, das dahinter steht. Jemand stirbt an der Stelle des Schuldigen. Das leuchtet nicht ein, schon gar nicht in einer Welt, wo das Individualistische so mächtig ist. Es geht um mich. Und wenn der andere schuldig ist, dann soll er bezahlen. Wenn ich es bin, soll ich bezahlen. Wir sind bei unserem zweiten Punkt. Das Narrativ, dieser Erzählstrang der Stellvertretung. Von der Schöpfung bis zu 2. Mose 12. Wir suchen den roten Faden. Gott hatte dafür gesorgt, dass das Thema Opfertier ins Bewusstsein der Menschen hineinkommt. Nochmal, Gott hatte selbst dafür gesorgt, dass dieses Bewusstsein, ein Tier stirbt für den Schuldigen, ins Bewusstsein der Menschen reinkommt. Gleich zu Beginn, 1. Mose 3, 22, nach der Katastrophe, wo die Sünde in diese Welt bricht. Und Gott, der Herr, machte Adam und seine Frau Kleider aus Fell und bekleidete sie. Was? Gott selbst. Opfert ein Tier und bekleidet die Menschen. Ein sehr komplexes Thema, aber wir bleiben heute nur bei diesem Narrativ. Ein Tier stirbt für den Menschen. Und dann 1. Mose 4 im nächsten Kapitel schon. Abel brachte ihm eine Opfergabe, das Beste von den erstgeborenen Lämmern seiner Herde. Der Herr sah freundlich auf Abel und sein Opfer. Abel opfert von den Tieren. Und er wird später von seinem Bruder Kain ermordet. Im Neuen Testament erst lesen wir, dass Abel aus Glauben dieses Opfer gebracht hat. Hier haben wir Glaube und Opfer, das geht zusammen. Da ist der rote Faden und er geht weiter. Abraham und Isaac gehen auf den Berg Moria. Dieser Berg wird später der Ort sein, wo der salomonische Tempel stehen wird, wo immer wieder Opfer gebracht wurden. Und sie gehen, Vater und Sohn. Vater, fragt Isaac. Ja, mein Sohn, antwortete Abraham. Feuer und Holz haben wir. Aber wo ist das Lamm für das Opfer? Denn Abraham hatte gesagt, wir gehen anbeten. Das hat mit Opfer zu tun. Und die Antwort, Gott wird schon für ein Opferlamm sorgen, mein Sohn. So gingen die beiden miteinander weiter. Und dann baute Abraham den Altar. Und dann nimmt er das Messer. Und dann greift Gott ein, sehr emotional. Und sagt, stopp. Und Abraham schaut sich um und entdeckt hinter sich einen Schafbock, der sich mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen hatte. Abraham kannte die Menschheitsgeschichte, angefangen von Abraham, von Adam. Er wusste, ein Opfer ist notwendig. Westliches Denken ist natürlich anders. Aber nicht Abrahams Denken. Er wusste, dass er vor Gott schuldig war. Wahrscheinlich wusste er auch das, was später im Gesetz des Mose stand, dass alle Erstgeburt Gott gehört. Das Leben jedes Erstgeborenen gehört mir. Im Erstgeborenen lagen alle Hoffnungen, alle Familie, alle. Der bekam das ganze Erbe. Aber ausnahmslos liegt über dieser Welt eine große Schuld. Und darum sollten die Israeliten den Erstgeborenen opfern, den Erstgeborenen freikaufen, Entschuldigung. Es war eine Summe genannt im zweiten Buch Mose, wo Israeliten zahlen sollten, damit der Erstgeborene frei ausgeht. Das ist der Kontext auch von 2. Mose 12. Menschen sind schuldig vor Gott und es muss eine Erlösung geben. Und dass Isaac verschont wurde, dass Abraham diese Gnade hatte, das hat ihn riesig, riesig gefreut. Er hat es sofort im Glauben angenommen. Aber eine Frage ging mit, wo ist das Schaf? Durch die ganze Heilsgeschichte klingt dieser Ton, dieses fragende Lied, wo ist das wahre Opferlamm? Wann endlich gibt es ein Opfer, das vor Gott gilt? Isaac wurde verschont. Und jetzt sehen wir, 2. Mose 12, seht ihr das Blut? Sieht der Engel dann das Blut an der Opferschwelle und an den beiden Türpfosten wird der Herr vorübergehen. Das ist der rote Faden durch die ganze Geschichte hindurch. Und ja, auch die Israeliten wurden verschont. Durch ein Opfer, durch ein schuldloses Tier. Aber die Frage ging mit dem Volk Israel weiter. Wo ist das wirkliche Schaf? Wo ist das wirkliche Opfer? Diese Frage hat die Juden sehr, sehr bewegt. Wann kommt der Messias, der Retter? Sie haben das nicht mit dem Opfer gleichgesetzt. Und Johannes der Täufer, das ist der Vorbote von Jesus, der hat wirklich gewartet. Der hat Ausschau gehalten, wann kommt der Retter. Und als er am Jordan Menschen getauft hat zur Buße, da denken sie, das ist der Messias. Und er sagt, nein, ich bin es nicht, aber er wird kommen. Und dann heißt es Johannes 1, Vers 29. Am folgenden Tag sieht er Johannes Jesus zu sich kommen und spricht. Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Johannes ist elektrisiert, als ihm klar wird, das ist das Lamm. Das ist das Lamm. Das ist die Antwort auf die Frage, wo, die Frage Isaaks, wo aber ist das Schaf? Siehe das Lamm Gottes, er sagt es zu den Juden, bisher haben wir geopfert, tausende von Tieren. Und jetzt sagt Gott, stopp, jetzt bringe ich ein Opfer. Es ist mein Sohn, ein Opfer, das wirklich zählt. Wie gewaltig. Und darin liegt meine Erlösung, darin liegt mein Glück, mein tiefstes Glück. Das ist der Grund, warum wir alles auf eine Karte setzen, ihr Lieben. Alles mit und für Jesus. Und Menschen stoßen sich daran. Ich kann das verstehen. Sie können es nicht fassen. Warum soll jemand anders für mich sterben? Warum soll Gott seinen Sohn für mich opfern? Also, Rettung durch Leiden. Ich möchte das deutlich machen. Wir verherrlichen nicht das Leiden. Bitte nicht. Wir machen die Liebe Gottes groß. Nicht das Leiden. Das war gewaltig. Aber wir machen die Liebe Gottes groß. Und wir reden von der Auferstehung. Denn wisst ihr, Jesus ist quicklebendig. Er ist wirklich lebendig und kerngesund. Er lebt. Aber das Leiden war notwendig für dich und mich. Den, der von keiner Sünde wusste, den hat er für uns zur Sünde gemacht. Jesus musste diesen radikalen Weg gehen und an unserer Sünde Anteil nehmen, damit sie endlich endgültig aus dem Weg geräumt wird. Jemand muss bezahlen. Immer muss jemand bezahlen. Bei einem Autounfall, bei einem Brand, bei einer Operation und erst recht bei schweren kriminellen Vergehen. Es muss jemand zahlen. Und so hat Jesus Christus für uns bezahlt, damit wir frei ausgehen. Wir kommen zu dem letzten Teil, ernsten Botschaft und doch so tröstlich, ihr Lieben, so eine tröstliche Botschaft. Wie sicher ist deine und meine Rettung? Wir haben jetzt verstanden, das Sterben des Opferlamms weist auf das Sterben des Gottessohnes hin. Diese Balken weisen auf das Kreuz. Nächsten Sonntag sind die nicht mehr da, aber das Kreuz bleibt. Wir haben verstanden, diese Welt ist gerichtsreif. Wir bewegen uns auf den Tag zu, wenn Gott diese Welt richten wird. Und wo ist die Rettung und wie sicher können wir uns sein? Johannes 3, 16, fortfahren. Denn so sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer ist sicher? Wie sicher sind wir? Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes glaubt. Rettung durch das Blut. Im Bild gesprochen, Rettung durch das Blut an den Türpfosten. Paulus schreibt 1. Korinther 5, Vers 7, denn unser Passahlamm, es wird jetzt wieder emotional, unser Passahlamm ist ja für uns geschlachtet worden, Christus. Glaubst du das? Dann bist du sicher. Unabhängig von deinen Gefühlen. Habt ihr noch die beiden Gespräche im Ohr? Die Sicherheit, die Freude auf die Befreiung und hier die Angst. Und ich frage, welche Familie war sicherer? Welche? Beide. Welche Familie fühlte sich sicherer? Die Familie fühlte sich sicherer. Sie waren beide gleich sicher. Ich möchte dir, denn nur wenn du viele Zweifel in deinem Leben hast, ist auch ein seelsorgerlicher Moment, sagen, du bist sicher. Auch wenn du dich nicht sicher fühlst. Wenn du die Entscheidung für Jesus getroffen hast, wenn er dein Herr ist, wenn du erlebt hast, wenn du ihn gesehen hast, sieh, das ist Gottes Lamm, wenn du diesen rettenden Blick hattest, dann bist du sicher. Und nimm dann deine Gefühle nicht allzu ernst. Und dann darf deine Antwort, genauso wie die von diesen Sicheren, die sich so sicher gefühlt haben, Anbetung sein. Das ist unser Thema. Exodus, befreit, um anzubeten. Wir feiern gleich das Abendmahl zusammen. Abendmahl bedeutet Anbetung dir, dem Lamme, das unsere Sünden trug. Wir beten diese Liebe an. Wir verherrlichen nicht das Leiden. Ich möchte es noch einmal sagen, obwohl Liebe ein Mysterium bleibt. Aber wir wollen tief eintauchen und lassen uns von dieser Liebe auch heute überwältigen. Die Frage ist ja, wieso, wie können wir noch berührt werden, die wir vielleicht schon 20 Jahre mit Jesus gehen? Ist eine Frage, oder? Was muss gesagt werden, damit es dich noch einmal irgendwie so packt, dass du sagst, was für eine endlose Liebe für mich. Lasst uns ihn lieben, das wahre Opferlamm. Was dort am Kreuz geschah, ist unfassbar. Der Sohn stirbt. Diese Harmonie in der Dreieinigkeit in Gott wird zerrissen, auch wenn nur für einige Tage. Diese Freude, die der Vater, der Sohn und der Heilige Geist hatte, die wird durchbrochen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und ich möchte euch sagen, ich glaube, ich bin ganz sicher, der Vater litt auch. Genauso wie der Sohn. Und er lässt es zu für dich und mich, damit du einen offenen Himmel hast, einen freien Zugang zu diesem Gott. Jesus wollte lieber sterben, als die Ewigkeit ohne dich verbringen. Vielleicht gehörst du noch nicht zu denen, die eine Entscheidung für ihn getroffen haben. Dann hast du jetzt während dieser Zeit des Abendmahls die Möglichkeit, es wird das Lied gesungen, sieh das Lamm Gottes, siehst du das Lamm als Frage, guck hin. Und wenn du das sehen kannst, dann nimm heute freudig teil. Nimm das Brot und den Wein zu dir und dank ihm von ganzem Herzen. Ich werde gleich noch den kurzen Text aus 1. Korinther 11 lesen und dann beten wir und anschließend könnt ihr sofort zu den Tischen gehen. Es ist auch Saft für die, die keinen Wein möchten. Wir beginnen mit den Außenblöcken vorne hier und wir haben zwei Stationen an der Rückwand. Freut euch. Guckt noch einmal auf diese Türpfosten und nehmt das voller Dankbarkeit ein. In der Nacht, in der er verraten wurde, nahm Jesus, der Herr, das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mahl feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Kelch, dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Lasst uns aufstehen und unserem Gott danken. Unser Gott, Worte reichen wirklich nicht aus. Wir kriegen das nicht hin. Bitte nimm unseren Dank hin, dass du deinen Sohn für uns geopfert hast und auch, dass wir die Möglichkeit haben, das zu glauben. Das ist ein großes Vorrecht. Berühre Menschen, die das nicht glauben können, die hier in diesem Saal sind oder per Livestream das gucken. Auch Glauben ist ein Geschenk. Wir vertrauen dir und sind sicher. Und wir werden die Ewigkeit mit Jesus verbringen. Auf diese Zeit freuen wir uns und auch das drücken wir durch dieses Gemeinschaftsmahl jetzt aus. Amen. Kommt, es ist alles bereit.